Als wir überlegt haben, was für Themen eigentlich wichtig wären, sind wir ganz schnell darauf gekommen, dass für viele, die glauben, es echt eine Herausforderung ist, auch mit dem klarzukommen, wie es in der eigenen oder in der Familie von Freunden so aussieht. So das christliche Ideal, Vater, Mutter, Kind und alle halten lebenslang zusammen, das scheitert einfach immer wieder an der Realität. Und dann kann es vorkommen, dass jemand echt nachfragen muss, welchen Papa meinst du denn jetzt? Weil ich habe mehrere. Und wir haben für das Thema den Pfarrer Faeser eingeladen, Wilfried Faeser. Ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen. Der Wilfried Faeser ist ganz normaler Pfarrer und hat von daher viel mit Menschen und auch mit Seelsorge zu tun, viel Einblick in Familien. Aber darüber hinaus haben Sie vor etlichen Jahren schon angefangen, sich mit den Fragen von Beziehung und was da so in den Menschenherzen abgeht, noch näher zu befassen. Können Sie uns kurz erzählen, was Sie da so machen?
Gerne. Ich bilde Menschen aus, die Seelsorger werden möchten. Junge, mittlere und alte, ist ganz egal. Das können alle lernen, einander gut zuzuhören. So, dass der andere, der redet, auch gute Hilfe findet. Und da habe ich auch gelernt, schon vor vielen Jahren, vor 24 Jahren, wie man gut Menschen begleiten, beraten und ihnen wieder Wege auch zeigen kann, wie sie in ihre Aufgaben des Lebens gut hineinfinden. Und wie gesagt, da sind wir eine Mannschaft und da bilden wir aus. Und so habe ich immer wieder Freude dran, wenn Menschen Neues entdecken.
Wenn das einen interessiert, es gibt, glaube ich, auch eine Homepage, wo man sich informieren kann. BI, Bildungsinitiative für Seelsorge und Beratung. Genau. Also, wir sind sehr gespannt und Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank, Herr Faeser.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und nun denke ich, dass das Thema für euch interessant geworden ist, vielleicht vor eigenem Hintergrund. Oder kennt ihr Menschen, die da manchmal in so einer Patchwork-Situation drin sind und drin leben? Aber vielleicht wollt ihr ja von mir noch was wissen, was euch interessiert. Deshalb könnt ihr auch noch nachfragen, wenn ihr von mir was wissen wollt. Wollt ihr von mir noch was wissen? Also ich bin kein Patchwork-Kind. Das kann ich leider nicht bieten jetzt heute Mittag. Ja, möchte sonst schon jemand was wissen von mir? Familienstand, ich bin verheiratet und das schon lange, seit 31 Jahren, genau. Und wir haben 4 Kinder. Eine Älteste, die ist 27, eine Zweite, die ist 26, eine Dritte, die ist 25 und der Vierte ist 23. So sind sie gerade, die 4, genau. Noch was? Was euch interessiert? Jetzt habe ich es akustisch nicht ganz verstanden. Was mich bewegt hat dazu? Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Ich habe schon, als ich selber zum Glauben gekommen bin, da war ich 16 Jahre alt, da habe ich mich dann entschieden, später dann Theologie zu studieren. Und dann habe ich Theologie studiert in Tübingen. Und dann war ich junger Vikar, so ein richtig schöner Vikar mit Talar und Bäffchen und alles, was dazugehört. Und dann kam ich in die Gemeinde, zuerst nach Bohnlanden auf den Fildern. Und dann kam ich auf die Schwäbische Alb, nach Hochwang, das ist bei Erlenbrechtsweiler. Und in beiden Stellen habe ich eins kapiert, dass ich das Wichtigste noch überhaupt gar nicht kapiert habe. Nicht vom Glauben her, sondern ich habe die Leute nicht verstanden. Ich habe da Menschen besucht zum Geburtstag, ich habe Eltern besucht, ich habe mit Jugendlichen gearbeitet und dann erzählten die mir immer wieder auch von Problemen, die sie haben, so als Mensch, ihr Menschsein zu leben. Und da habe ich gemerkt, ich habe doch keine Eheprobleme, wie können da andere Eheprobleme haben? Oder ich habe doch überhaupt keine Probleme mit meinen Kindern, wie können da andere Erziehungsprobleme haben? Und da habe ich was kapiert für mich, dass da ganz wichtige Dinge an mir vollständig vorbeigegangen sind. Und dann hat mich Jesus korrigiert und das war eine richtig wichtige Korrektur. Und dann habe ich mich auf den Hosenboden gesetzt und habe entsprechende Ausbildungen gemacht, die mich eben hineingenommen haben in dieses ganze Feld von psychologischem Verstehen von Menschen, von biblischem Verstehen von Menschen. Wie tickt der Mensch? Was interessiert den Menschen? Was bewegt den Menschen? So bin ich dazugekommen. Einfach, weil ich die Leute nicht verstanden habe. Vielleicht haben die mich damals auch nicht richtig verstanden. Aber ich habe gemerkt, ich muss da dazu lernen. Okay, dann gehen wir mal hinein in dieses Thema. Und zwar, welchen Vater meinst du? So heißt es ja, wenn man so in Patchwork-Familien lebt, eine ganz besondere Sache. Eins möchte ich sagen, wie immer jetzt auch deine Situation sein mag, daheim, wie sie war oder ist, das weiß ich ja gar nicht. Mir ist immer eins wichtig, dass du von Jesus gewollt bist. Denn da kann so viel schiefgehen daheim, so viel Ärger, so viel Frust entstehen, dass man manchmal nicht mehr weiß, warum mutet mir Jesus das eigentlich zu. Aber das ist meine wichtige Botschaft gleich am Anfang. Du bist wirklich gewollt. Ich habe das mal ganz hautnah erlebt in meiner Familie, als unsere zweite Tochter 16 Jahre alt war. Da war sie schwanger und hat mir das an Karfreitagmittag erzählt. Ich habe gerade mein Schläfle gemacht gehabt. Das war schwierig. Und dann ging da etwas los, auch in mir. Ja, was ist denn jetzt, wenn sie schwanger ist und das Kind austragen will? Bettina hat ganz viel geholfen, auch meiner Tochter mit der Arbeit, die sie tut, damit sie den Mut hat, das zu machen, auch wenn sie dann alleinerziehend ist, noch sehr jung ist, Schülerin noch ist und dann so ein Kind aufziehen muss. Aber sie hat sich wirklich entschieden, das Kind auszutragen. Und als dann so Herbst geworden ist und das Kind geboren wurde, es war im November, dann sagte sie zu mir, Papa, du bist doch ein Pfarrer, jetzt musst du es auch taufen, ja. Jonas heißt der Kleine. Und dann habe ich gesagt, natürlich mache ich das. Und dann kam der Papa von dem Jonas und die Mama, sie waren nicht mehr zusammen als Paar. Dann kamen sie in die Kirche und die andere Oma, also die Mama von dem Papa von dem Jonas, die kamen auch. Und da standen da zwei Familien. Und als ich mir das so vorgestellt habe, habe ich mir gedacht, da muss man jetzt irgendwas sagen, sonst denkt die Gemeinde, was ist jetzt los? Und dann habe ich mir was überlegt, dann habe ich gedacht, das geht nicht. Und dann hat sie die Idee gehabt, sie könnte die auserwählte Patin fragen, die ist auch Pfarrerin, die sie gebeten hat, Patin zu werden von diesem Jonas. Denn sie war 16 Jahre alt und der Jonas war ein Baby und dann hat sie das gerne in Anspruch genommen. Und dann hatte diese Kollegin etwas Wunderschönes gesagt. Dann hat sie allen, die in der Kirche waren, gesagt, jeder Einzelne, der hier sitzt, ist ein Herzensentschluss von Gott. Egal, wie man in die Welt kam und egal, in welche Familie man hineingeboren wurde und wie viel Schönes da drin ist oder wie viel Durcheinander da ist, aber du bist ein Herzensbeschluss Gottes. Und so ist der Jonas ein Herzensbeschluss Gottes. Der ist jetzt etwas unkonventionell in diese Welt hereingestolpert, klar. Aber das ist er und das bleibt er. Und deshalb soll er auch alles erdenklich Gute kriegen. Und das ist mir so wichtig, dass dir das selber bewusst ist. Du bist gewollt, auch wenn manches wie dagegen sprechen will. Dass alles dann so kam, wie es gekommen ist, vielleicht auch in deiner Situation, was immer auch deine Eltern gemacht haben, das ist nicht dein Fehler. Das ist mir auch wichtig. Du bist nicht schuld an dem, dass vielleicht deine Eltern sich getrennt haben, dass sie sich haben scheiden lassen, dass deine Mama einen neuen Mann damit in die Familie gebracht hat oder wie auch immer. Das ist nicht deine Schuld, definitiv nicht. Es ist auch nicht dein Fehler. Du hättest auch nicht verhindern können, sondern das war ja die Entscheidung der Eltern. Aber dein Job ist es jetzt definitiv, das Beste daraus zu machen. Dass es so gekommen ist, dafür kannst du nichts. Aber jetzt geht es darum, den Punkt im Leben zu erwischen, ab dem es dir klar wird, ich bin verantwortlich für mich, für das, was ich tue, für die Entscheidungen, die ich treffe, für den Weg, den ich gehen will. Also, darum geht's. diesen Job gut zu machen, auch wenn man so etwas erlebt hat oder erlebt. Jetzt würde ich einfach mal schön fragen, wer von denen, die da sind, wer ist denn von euch ein Scheidungskind? Niemand muss sich melden, aber wer kann, melde sich. Ein Scheidungskind, ne? Sind doch einige. Und wer von euch lebt in einer Patchwork-Familie, von denen, die da sind? Also ihr seid jetzt die eigentlichen Experten, deshalb frage ich euch nachher auch noch mal ein bisschen was, weil da habe ich keine Ahnung. Ja? Ich habe Ahnung aus Gesprächen mit Menschen, wie ihr es vertretet, aber da gucken wir nachher nach. Patchwork-Familie, wisst ihr, was eine Patchwork-Familie ist? Wie sagst denn du zur Patchwork-Familie? Darf ich dich schön ansprechen? Was ist eine
Patchwork-Familie? Die ist zusammengesetzt aus mehreren Personen, die vielleicht nicht zusammengehören unbedingt.
Aber jetzt halt zusammengehört, gell? Ja. Und da findet man verschiedene vor, so wie es in unserem Thema heißt. Welchen Vater meinst du? Hast du auch zwei Väter so in deinem oder noch mehr? Oder wie ist es bei dir?
Nee, also ich habe meinen Papa und den Freund von meiner Mama und die Freundin von meinem Papa. Aber ich sage nur Mama und Papa zu meinen wirklichen Eltern.
Das heißt, da unterscheidest du ganz klar, da gibt es meine leiblichen Eltern, meine Mama, mein Papa und zu denen gibst du auch diesen Titel. Und die andere nicht, die redest du mit Vorname an oder da sind sie entweder sympathisch oder mal auch nicht. Das kommt immer darauf an, wie sich dann auch die Beziehung gestaltet, ganz genau. Also früher sagte man ja auch Stiefvater, ja, oder Stiefmutter dazu. Dann hat man Stiefgeschwister oder Halbgeschwister und so weiter. Jetzt möchte ich nochmal fragen, wer von euch, die ihr da betroffen seid, wer ist bis einschließlich 16 Jahre alt? Niemand? Das heißt, ihr seid alle schon älter oder du bist? Wie alt seid ihr? Bitte? 12? 15? Genau. Und die anderen sind dann 17 und älter, nehme ich mal an. Genau. Und das macht auch nochmal einen kleinen Unterschied. Warum? Komme ich nachher dazu. Und dann noch würde ich mich interessieren, was denn da gut läuft in so einer Familie. Darf ich dich gerade nochmal ansprechen? Ja, also was läuft gut? Warum läuft das gut?
Gut läuft, dass die Töchter vom Freund von meiner Mutter nicht bei uns wohnen. Das wäre nicht so toll. Gut läuft auch, dass ich mich sehr gut mit der Freundin von meinem Papa verstehe. Das hilft viel. Und gut ist auch, dass ich noch zwei Brüder habe. Also zwei richtige Brüder. Ja.
Und was läuft manchmal schwer in so einer Situation? Oder was macht Mühe in so einer Situation? Darf ich dir auch mal fragen? Kommst du gerade mal so zwei Bänke drüber? Genau.
Also was für mich mühselig war, vor allem auch als Kind, dass so viele verschiedene Ansichten oder Weltanschauungen aufeinander prallen. Oder auch, wenn eine Ehe auseinandergeht, dann gab es ja meistens massive Probleme. Es gibt dann auch oft Vorbehalte dem ehemaligen Partner gegenüber. Und da ist man jetzt als Kind irgendwie zwischen den Stühlen. Also es ist ja trotzdem noch mein Vater, aber meine Mutter kommt gar nicht mehr mit ihm klar aus den und den Gründen. Und so ist das in verschiedenen Ebenen. Und auch bei mir war es dann halt auch so, dass ganz verschiedene Werte aufeinander geprallt sind. Mein Vater fand das toll, meine Mutter das toll, mein Stiefvater wieder was anderes und so weiter und so weiter. Und jetzt da als Kind schon sehr früh herausgefordert zu sein, seinen eigenen Standpunkt zu finden, das war schon mühselig.
Also das heißt, du hast es so erlebt, dass du relativ früh schon anfangen musstest, deinen eigenen Standpunkt zu finden zwischen diesen vielen Standpunkten, die es da gab. Da gab es nicht so eine einfache Familienlogik oder so bestimmte Werte, die jetzt halt bei denen da gelten oder so etwas, sondern plötzlich ist man mit so vielen verschiedenen Dingen konfrontiert gewesen. Okay. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Was müsste sich ändern? Oder was müsstest du ändern, damit es besser wird? Was müsste sich ändern? Wo müsstest du dich ändern?
Also ich merke, ich bin immer wieder sehr stark herausgefordert, immer wieder neu zu vergeben und auch die Hoffnung nicht aufzugeben. Bei uns gab es auch sehr viel Streit in der Familie, Gewalt und andere Probleme. Und ich weiß ganz genau, wenn jetzt zum Beispiel mein Stiefvater so ist Und er entschuldigt sich nicht und er ändert sich nicht. Und morgen passiert das Gleiche und übermorgen wieder und übermorgen wieder. Dann trotzdem an der christlichen Vergebung festhalten zu wollen und nicht zu verbittern, das war eine große Herausforderung für mich. Und auch nicht immer wieder neu zu hoffen, dass sich vielleicht doch eines Tages die Situation verbessern könnte oder ändern könnte. Das waren, glaube ich, so die größten Herausforderungen für mich.
Also du hattest da den Eindruck, du müsstest dich verändern oder etwas ändern, damit insgesamt wieder besser wird. Das heißt, da hast du auch ein Stück Verantwortung übernommen für deine Eltern, dass die wieder zusammenkommen oder so etwas. Aber es hat halt doch nicht geklappt. Okay. Was ist so für dich? Was müsste ich ändern? Bitte?
Bei mir ist genau das Gleiche. Und es hat sich geändert, dass ich ausgezogen bin. Es war gut.
Okay. Das heißt, du hast für dich dann einen besseren Lösungsweg gefunden, nachdem das endlich für dich rum war, dort zu wohnen. Okay. Ja, es gibt viele Scheidungskinder, haben wir auch vorhin gesehen, jetzt unter uns sind viele. Und man weiß, dass etwa die Hälfte der Scheidungskinder leben in solchen Patchwork-Situationen. Und dann ist es so, dass es manchmal so von 100 betroffenen Kindern sind es zwischen 70 und 80 Kindern, die relativ gut klarkommen. Es gibt auch ja, Familien, die das ganz gut gestalten miteinander. Da machen es die Eltern auch den Kindern leichter. Und dann gibt es immer so 20 bis 30 Kinder von 100, die da so betroffen sind. Da ist es richtig schwierig, ja, weil die Eltern nicht wirklich eine Hilfe sind bei der Frage, wie man das überleben soll. Und da brauchen die Betroffenen manchmal eine gute Hilfe, damit sie gut durchkommen. Und ich möchte jetzt mit euch darüber noch nachdenken, wie kann denn das geschehen? Was kannst denn du machen oder wie kann es dir denn gut gelingen, so eine schwierige Lebenssituation gut zu bewältigen? Und da möchte ich jetzt so ein paar Gedanken denken und lade auch euch beide hier vorne als meine zwei Expertinnen mit ein, mich jederzeit zu korrigieren oder auch zu ergänzen. Wäre das okay? Ja, machen wir zu dritt die Sache, der Hanna. Ja, wunderbar. Also was hilft? Da ist mir jetzt eins am Anfang ganz, ganz arg wichtig, nicht jetzt, weil hier ein Pfingstjugendtreffen ist oder weil es um Christliches nur geht, sondern das weiß man sogar auch wieder aus Untersuchungen von Menschen, also wenn man Betroffene befragt, dann äußern immer wieder die Menschen, Psychologen sagen dann, wenn sie eine Form von religiöser Bindung haben, geht es leichter. Religiöse Bindung, also ich sage dazu, das ist der Glaube und für uns als Christen ist es die Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn Menschen eine solche Beziehung haben zu Jesus Christus, dann haben sie einen riesen Vorteil. Warum? Gerade wenn man fragt, welchen Vater meinst du, dann kann man auch als Christ eher sagen oder bewusst sogar sagen, ich habe einen ganz neuen Vater gefunden, den Vater im Himmel. Ich habe einmal, als ich in der Phase noch war, wo ich keine Ahnung von Menschen hatte, habe ich mal eine Konfirmandenstunde gehalten. Und da habe ich diesen Konfirmanden in bunten Farben die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt und wie es dann zu der Versöhnung kam. Ihr kennt ja die Geschichte. Und da kommt am Ende ein Konfirmand auf mich zu und sagt zu mir, ich verstehe das alles nicht. Ich kenne meinen Vater gar nicht. Da habe ich es erst schon mal kapiert in meinem Leben, ja, dass es auch solche Situationen gibt, weil die so behütet halt, zwar jetzt nicht christlich, aber in einer intakten, in Anführungszeichen, Familie aufgewachsen bin. Also, das ist wirklich ganz schwierig, aber das ist etwas, was wirklich tief, tief sich eingräbt, wenn man diesen himmlischen Vater für sich verstanden hat, wenn man ihn kennengelernt hat, wenn man diesen Jesus kennt und wenn man weiß, ja, ich bin wirklich gewollt von ihm. Das schafft schon mal ein wichtiges Standbein, mit dem ich dann auch weiß, wo ich und wie ich da weitermachen kann. Da gibt es einen schönen Text übrigens im Jesaja 43. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und jetzt kommt dann noch so ein kleines Anhängsel am Schluss. Du bist mein. Und da steht im Hebräischen Le Ami. Und das kann man am einfachsten so wiedergeben, dass man sagt, du bist mein, das heißt, du zu mir. Und diese Form, du zu mir, die wurde immer dann gesprochen, wenn so ein Kind nach der Geburt, 8 Tage nach der Geburt beschnitten wurde, so ein Sohn. Und dann hat der Vater dieses Kind hochgehalten und hat diesem Kind den Namen gegeben. Und dann hat er gesagt, und du gehörst zu mir. Le Ami. Und dieses Le Ami, das meint jetzt vom Rechtlichen her, das ist wie eine Adoption. Und wenn jetzt hier drin steht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, freigekauft, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, also wie bei der Adoption, du bist mein, dann heißt es, du gehörst zu Gott. Dieser himmlische Vater hat dich adoptiert, der hat dich angenommen. In Jesus hat er alles getan, damit du sein bist. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass man das für sich verstehen lernt. Ich brauche diesen himmlischen Vater, er ist da. Dann, du hast als Christ auch neue Geschwister um dich. Nicht nur den Stiefbruder und die Stiefschwester, klar, es gibt aber auch weitere Geschwister, die man findet in einem Jugendkreis oder in einem Schülerbibelkreis oder wo auch immer ihr euch aufhaltet. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man den Kontakt pflegt, diese Gemeinschaft hat mit anderen, das Gespräch. Und wenn man neue Geschwister hat, dann kann man auch mit denen reden, zum Beispiel auch seelsorgerlich sprechen. Oder so wie es ja hier auch Menschen gibt, die haben da irgendwelche, was habt ihr da für Zeichen? Da? Ein Schild, Talk, nee, Time to Talk Schild, genau. Das sind zum Beispiel auch solche Seelsorger und Berater, wo man dann hingehen kann, Geschwister, die sind ein bisschen älter halt, ja, große Geschwister halt, aber mit denen kann man dann reden. Und dann, du hast sein Wort, das war mir zum Beispiel wichtig. Ich hatte einen ganz strengen Vater, der war richtig autoritär, ich kann es nicht anders sagen. Der hat mich zum Arbeiten gezwungen. Da habe ich Prägungen noch bis zum heutigen Tag mitgekriegt. Also ich habe zwar eine intakte Familie gehabt, aber es war manchmal schwierig mit meinem Papa. Und dann bin ich Christ geworden mit 16 und habe als erstes die Bibel durchgelesen. Und dann stieß ich in der Bibel auf einen Text, nämlich im Epheserbrief, Kapitel 6, die christliche Haustafel. Und mein Vater, der war katholisch. Und als ich wieder sagte, ich will in den Jugendkreis gehen, und hat gesagt, nein, du bleibst heute Abend da, du musst noch mosten. Ich komme aus der Landwirtschaft, ja, da muss man mosten und solche Sachen machen. Er hat gesagt, und ich gehe in den Jugendkreis. Nein, du musst das heute Abend und ich gehe in den Jugendkreis. Und dann konnte er immer wieder mal sagen, was steht im Katechismus? Also er hat nicht gesagt in der Bibel, aber im Katechismus. Ja. Ihr Kinder sollt gehorsam sein, steht da, sagt er. Er hat gesagt, Vater, du hast recht. Darf ich es dir mal vorlesen? Da bin ich ab in mein Zimmer, habe meine Bibel geholt und da habe ich das Ganze vorgelesen. Und stimmt das natürlich, ja, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern und dann du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann kam das Dritte. Ich las. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Damit war das Mittagessen gegessen. Ja. Da musste ich dann ausweichen. Das konnte er nicht ertragen, diese Kritik. Aber das hat mir geholfen, ja, dass ich ja auch ein Recht habe und dass ich auch als Christ bewusst durchs Leben gehen darf mit meinem himmlischen Vater, auch wenn ich so einen irdischen habe, der mir manchmal so wehtut. Und das habe ich für mich kapiert, diese Hilfe vom Glauben her. Ich habe sein Wort. Ja, und das ist Richtschnur. Das Herrn Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, 105 kennt er ja auch. Und dann verbunden im Gebet mit ihm. Das sind so für mich geistliche Impulse, ja, wie ich das besser gestalten kann. Habt ihr eine Ergänzung dazu oder nochmal, was euch wichtig geworden ist? Vielleicht auch von dem, wie ihr es erlebt habt? Hast du einen Gedanken?
Ja, also Gebet hat mir immer viel geholfen, weil in der Familie keiner war, mit dem man drüber reden konnte. Weil die Familie war ja voller Probleme oder die Familie war mein Problem. Wie soll ich da mit jemandem reden? Und es hat mir unglaublich gut getan, dass Gott immer Zeit hat und dass ich ihm alles sagen kann und dass er mich versteht, wo ich mich ja selber manchmal gar nicht verstanden habe oder unsere Umstände nicht verstanden habe. Und dass er trotzdem alles irgendwie im Griff hat und mich versteht und ich zu ihm kommen kann, das hat mir unglaublich gut getan. Das war wirklich ein Segen für mich, ja. Und eben als Kind, denke ich, hat man eine Sehnsucht, so Grundbedürfnisse nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Liebe und dem allen. Und wenn man das in der eigenen Familie nicht so kriegt, die Chance, woanders da ranzukommen, bei einem Gott im Himmel, der einen damit überschütten möchte, das war, glaube ich, die Rettung für mich. Sonst wäre ich, glaube ich, ganz kaputt gegangen irgendwie unterwegs. Aber dann zu sagen, okay, es gibt einen Vater im Himmel, der mich wirklich liebt und dem mir das alles geben kann, wo mein Herz danach schreit, das war, glaube ich, wirklich die Rettungsleine, an der ich mich festgehalten habe.
Super, vielen Dank für dein Zeugnis an der Stelle. Jetzt möchte ich so ein paar Punkte nennen, die aus der Schöpfung kommen, aus der Schöpfung Gottes. Was wissen wir da alles drüber? Was man tun kann, damit man das gut überlebt, jetzt mal rein menschlich gesprochen. Und da ist zum Beispiel eines, dass man eine gute Widerstandsfähigkeit aufbaut. Widerstandsfähigkeit. Da gibt es ein Fremdwort, ich sage es mal kurz. Resilienz heißt das. Kennst du es? Woher kennst du das Wort?
Ich studiere soziale Arbeit, da kommt es öfter vor.
Da bist du ja echt vom Fach, hey. Ja? Da bist du ja Fach für dich selber. Vom Fach für dich selber. Also Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Und da sehe ich zwei Dinge. Einmal so das Geistige. Man muss auch, gerade wenn man so schwierige Situationen hat, immer wieder dafür Sorge tragen, dass man Schönes erlebt. Schönes. So wie jetzt zum Beispiel so ein Pfingstjugendtreffen hier. Zweiter hilft mit. Und dann tut es der Seele gut. Da die Kraft, diese Widerstandskraft, die entsteht aber auch, wenn man den Mut hat, Herausforderungen anzunehmen. Also nicht nur, oh, jetzt wird es schwierig, jetzt mache ich was anderes, sondern nein, jetzt stelle ich mich der Sache, ich beiße es durch. Wenn man das früh übt, dann stärkt es die Widerstandsfähigkeit. Auch Schwieriges zu wagen, nicht immer so den einfachen Weg zu gehen, sondern da sehe ich jetzt etwas, das fällt mir wirklich schwer. Aber jetzt sich zu überwinden, das mal zu machen und dann den Erfolg zu erleben und ihn zu feiern. Dann sich entwickeln, auch wirklich Feedback, manchmal auch Kritik, nicht als etwas anzunehmen, was man ganz schlimm findet, sondern dass man das aufnimmt und sagt, okay, was kann ich daraus lernen? Und dann gibt es auch das Ausdauer üben, dranbleiben an Themen. Manchmal, wenn man ein Buch lesen muss, ich lese überhaupt nicht gern, ja, das ist furchtbar. Wenn ich was lesen muss. Ich lese immer bloß das Nötigste. Aber wenn ich es lesen muss, dann muss ich es durchbeißen. Und so hilft das im geistigen Sinne, die Widerstandsfähigkeit zu fördern. Und dann auch körperlich muss man gut leben, wenn man da betroffen ist und so viel Stress erlebt, wie ihr es dann teils erlebt habt oder noch erlebt. Nämlich, da muss man sich gesund ernähren. Dann braucht es Sport, Bewegung. Mach sogar ich. Also nicht Sport, aber ich bewege mich. Ich gehe sehr oft in den Wald und schnauft da meine Lunge aus und komme in Schwitzen. Und dann merke ich immer, das tut mir unglaublich gut. Dann auch ausreichend schlafen, ist auch wichtig, wenn man in so einer Situation lebt. Dass man immer darauf Acht hat, übertreibe ich es mit dem Wachsein und den Aktivitäten oder finde ich auch genügend Ruhe und Entspannung. Und dann möchte ich euch noch ein paar weitere Kompetenzen nennen. Und da wäre mir es jetzt recht, wenn ihr ein Stück eben wieder mit überlegt und ergänzt und euch sofort meldet, wenn euch dazu was einfällt. Und zwar, was hilft es, so eine schwierige Situation gut durchzubringen, wenn man eine, jetzt kommt wieder so ein Begriff, Kompetenz. Was heißt Kompetenz? Fähigkeit, genau. Wenn man Fähigkeiten erlernt, gute Fähigkeiten. Und jetzt nenne ich euch mal drei ganz wichtige Fähigkeiten, die man für sich selber sozusagen erlernen kann und erlernen sollte, um mit solchen schwierigen, stressigen Zeiten gut klarzukommen. Eine dieser Fähigkeiten ist, dass du dich selber und deine Impulse kontrollieren lernst. Also ich habe manchmal eine Sitzung. Als Pfarrer bin ich im Kirchengemeinderat zum Beispiel. Und wenn ich dann im Kirchengemeinderat sitze, und da gibt es so verschiedene Meinungen, das kennt ihr ja auch, ja, da gibt es die Meinung und jene Meinung, und hat einer eine Meinung, da denke ich, wie kann man bloß so eine Meinung haben? Kennt ihr das, was man manchmal denkt? Ja, wie kann man bloß so denken? Und wenn der dann auch noch der Überzeugung ist, dass man das jetzt beschließen soll, da kriege ich dann richtig innerlich Zustand. Und dann muss ich mich kontrollieren. Dann muss ich mich selber kontrollieren, meine Wutgefühle. Ich muss meine Gefühle, meine Selbstwahrnehmung, muss ich dann nochmal bewusst überlegen, Wie verhält der sich? Wie verhalte ich mich? Und wenn ich mit allem hinausplatzen täte, kommt es nicht gut. Und das ist das, was ihr wahrscheinlich auch schon früh geübt habt, wenn dann der Freund der Mama kommt. Und dann wisst ihr ganz genau, wenn ich jetzt wieder anfange, über den herzuziehen oder dem die kalte Schulter zeige, nehme ich mal an, ja, dann kriegt die Mama wieder Druck, zum Beispiel. Weil dann greift der wieder die Mama an und die Mama verteidigt dann euch und dann haben die wieder einen Trouble und dann habt ihr ganz schnell gemerkt, oh, pass auf, was du sagst. Weiß nicht, wie habt ihr es erlebt? War es so oder so ähnlich? Seht ihr, das ist diese, dass man seine Impulse kontrolliert, heißt eben als zweites auch seine Gefühle zu kontrollieren. Das haben manche Erwachsene oder mittelalterliche, 30, 40, 50-Jährige, sind auch noch mittelalterlich, die haben es auch noch nicht gelernt. Aber man kann es lernen. Und ihr wart in einer so dichten Lernsituation durch diese Patchwork-Situation, dass ihr das wirklich lernen musstet, frühzeitig, früher vielleicht als andere, sich selber zu kontrollieren, damit es nicht gefährlich wird in der Familie oder in diesen Beziehungen, die man hat. Ist es so? Ja? Fällt euch da was ein? Ein Beispiel, wo es euch sehr schwer gefallen ist oder wo es gelungen ist? Hast du was? Ja?
Es gibt viele Situationen, weil ich verstehe mich mit dem Freund von meiner Mutter absolut nicht. Und wenn er dann wieder irgendwelche Kritikpunkte äußert, denke ich mir immer, okay, du bist jetzt das Wochenende über da und das hältst du aus und du sagst jetzt nichts, weil wenn du weg bist, kriegst du nur wieder die Mama ab und deswegen bleibst jetzt mal ruhig und meistens hilft es dann auch und dann ärgert er sich, dass ich nicht darauf reagiert habe, was mich dann wieder freut.
Okay. Aber da merkt man schon, du musst da richtig um die Ecke denken. Ja? Klasse. Kommst du? Komm. Du musst hier reinsprechen, sonst versteht es niemand.
Wie ist es eigentlich aber für die Eltern? Also man kann ja sein Kind, sage ich mal, nicht dazu zwingen, den anderen zu mögen. Sollte man da nicht als Vater, Mutter das vielleicht auch ein Stück weit akzeptieren und seinem Kind die Freiheit auch schenken, dass er den anderen nicht mag?
Also ob man die Freiheit schenkt oder nicht. Das Kind kann nicht Liebe entwickeln, an einer Stelle, wo es nicht geht. Es braucht zwar Arbeit, dass man auch diesen Freund der Mama akzeptiert. Es braucht Arbeit, dass man auch sozusagen die neue Frau vom Papa akzeptiert. Das braucht manchmal richtig Arbeit. Aber ich glaube, es wäre eine völlige Überforderung zu erwarten, dass ein Kind diesen neuen Partner liebt oder also ins Herz schließt. Das überfordert völlig. Was man erwarten darf, ist, dass man sich mit Respekt begegnet. Aber das ist auf beiden Seiten dann wiederum notwendig. Ja? Das darf man erwarten, aber das braucht wieder viel Kompetenz auch von den Betroffenen. So, bitte.
Ich wollte noch mal was von meiner Geschichte erzählen, weil ich auch Scheidungskind bin. Und ich weiß, ich habe das auch erlebt, wie es dann ganz schwer ist, sich zu kontrollieren. Also ich habe lange probiert, mich zu kontrollieren und ich habe gedacht, ja, dass ich alles unter Kontrolle habe und dann ist es so weit gekommen, dass ich nicht mehr kontrollieren konnte und weil es der Damm gebrochen ist. Deswegen muss man schon aufpassen, dass die Kinder, die betroffen sind und die Familie von beiden Seiten von Gott umgebetet sind und da ganz nach Gottes Geist geführt sind die Gruppen, die Hilfestellung bieten und leicht Lenkung oder Wege zeigen aus der, weil das könnt euch vorstellen wie ein Kessel, wo es dann den Druck in den Druck wächst und dann irgendwann explodiert, weil es nicht halten kann. Und zwischendurch die Kinder und die sind dann einfach von allen Seiten dann betroffen und die verstehen noch nicht alles, ja. Die verstehen nur, dass die Eltern haben und die haben noch gar keine Vorstellungen, dass es irgendwann das bis sein kann, bis enden kann oder anders sein mal kann. Und mit den Konfrontationen, die Kinder sind herausgestellt und damit müssen die fertig sein. das ist dann eine ganz heikle Sache, wo es die Kinderkleine zerreißt und das Leben lang verfolgt. Mit Gott ist das möglich zu verarbeiten.
Vielen Dank auch für dieses Zeugnis. Und es ist tatsächlich so, wenn man im Gespräch ist mit anderen, deshalb ja auch der Hinweis auf Seelsorgerinnen, auf Seelsorger, dass man Gesprächspartner hat, wo man dann mit diesen Gefühlen hin kann, wo man das sagen kann. Weil man genau weiß, wenn ich jetzt explodiere, dann hat die Mama wieder ein Problem und ich habe doch meine Mama gern und ich möchte doch die nicht auch noch verlieren. Oder wenn ich jetzt wieder explodiere und dann sozusagen die Freundin von meinem Papa wieder explodiert und dann gibt es wieder Streit und dann lädt mich mein Papa vielleicht nicht mehr ein. Das sind ganz blöde Ängste. Und deshalb, man muss es, auch wenn es sehr schwer fällt, auch sich auf den Weg machen. Es ist ein Weg, sich zu kontrollieren. Aber es ist ein sehr hilfreicher und sehr guter Weg. Aber man braucht einen Ort, wo man es deponieren kann. Dann, was man auch braucht, eine Fähigkeit ist, solche psychischen Stresssituationen gut zu bewältigen. Das sagt man Bewältigungsstrategien. Was waren deine Bewältigungsstrategien, wenn es sich mal wieder so zugespitzt hat?
Naja, es war nicht, ich glaube, das ist nicht wirklich eine Bewältigungsstrategie. Ich bin so der Typ, wenn es Probleme gibt, dann neige ich dazu abzuhauen. Aber es war für mich trotzdem eine Hilfe, erstmal raus aus diesem Umfeld zu sein, raus von zu Hause. Ich war gerne in der Natur, im Reitstall, bei den Pferden und so. Das hat mir geholfen, wieder ein bisschen runterzukommen und dann für mich das in aller Ruhe zu sortieren oder drüber nachzudenken oder das, aber erstmal raus aus dem Ganzen und ein bisschen Abstand gewinnen, ein bisschen wieder einen klaren Kopf kriegen, das war eine Hilfe für mich.
Super, vielen Dank. Hast du auch so eine typische Bewältigungsstrategie entwickelt?
Bei mir war es auch rausgehen, jetzt nicht zu den Pferden oder so, sondern zu meiner Jugendgruppe oder zu sonstigen Freunden, einfach um auf andere Gedanken zu kommen.
Also, da sprecht ihr beide etwas ganz Wichtiges an, nämlich, dass man Abstand schafft, Abstand zu der Konfliktsituation, dass man da nicht einfach nur drin bleibt und alles erträgt, sondern dass man auch den Mut haben darf zu sagen, jetzt reicht es mir oder bevor jetzt noch Schlimmeres passiert, ich nehme eine Auszeit. Ich mache einen Spaziergang, gehe in die Jugendgruppe zur Freundin, ich telefoniere mit jemand, ich ziehe mich zurück, bis man sich wieder sammeln kann. Und das ist übrigens auch eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, dass man das lernt, eine Fähigkeit, die man lernen kann, dass man Konflikte gut austrägt. Und Konflikte austragen geht immer besser, wenn man in Ruhe sie anspricht, als wenn man mit ganz viel Gefühl diese Konflikte sozusagen riskiert, weil da verletzt man sich immer. Was auch noch eine ganz wichtige Sache ist, die man dann lernen muss, vielleicht viel früher, als man das will, dass man, so wie du hast, wer hat das gesagt vorhin, dass man sich positioniert, weißt du das? Dass man seine eigene Meinung ganz klar findet. Und das heißt auch, dass man sich selber dann durchsetzen kann, dass man sagt, was man will, und dass man sagt, was man nicht will. Und man kann nicht immer nur sagen, wenn die Mama sagt, komm, jetzt fährst du doch mit uns in den Urlaub, mit dem Freund von der Mama, und diesen Freund, den kann ich nicht ausstehen. Und wenn man dann sozusagen einfach um des Friedens willen meint, ich muss das wieder machen, dann kann das sein, das belastet dich brutal. Und da darfst du auch an einen Punkt kommen, wo du dann sagst, nein, ich will das nicht, und das andere, das will ich. Das braucht Mut, das braucht manchmal auch klare Formulierungen. Und man kann es lernen, am besten wieder im Gespräch mit anderen. Wie machen die das? Damit man selber da hineinfindet in diese Fähigkeit. Was auch ganz wichtig ist, weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, dass man lernt, Regeln und Absprachen, Vereinbarungen einzuhalten. Patchwork-Familien, wenn es überhaupt nur funktioniert, denn nur, wenn man klare Absprachen hat, klare Regeln und wenn sich alle daran halten, auch die Erwachsenen, nicht nur die Kinder, aber die Kinder halt auch, vor allem die Jugendlichen. Wie ist es euch denn da gegangen zum Thema? Ich habe beide dann gelächelt, als ich das Thema angesprochen habe. Da muss es Erfahrungen geben.
Meine Brüder und ich, wir haben uns oft einen Spaß daraus gemacht, die Regeln nicht einzuhalten, um zu provozieren, was im Nachhinein ziemlich dumm ist, aber wir haben es nicht eingesehen, dass wenn unsere Eltern die Regeln nicht einhalten, wieso sollen wir sie dann einhalten?
Okay, und du?
Mit der Zeit habe ich gelernt, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, weil unsere Familiensituation auch sehr schwierig ist und vor allem eigentlich die Elterngeneration sich an nichts hält. Das war am Anfang ziemlich frustrierend und verletzend, weil man als Kind ja irgendwie versuchen möchte, dass es doch irgendwie klappt. Und dann probiert man alles aus und reißt sich ein Bein raus und ich bin in die Falle getappt. Ich fürchte, das passiert einigen Kindern, dass sie dann denken, sie müssten der Psychologe oder Seelsorger ihrer Eltern sein. Oder man wird vielleicht sogar von den Eltern diese Rolle gepresst, weil die Eltern einfach mit den Kindern das besprechen und nicht zu kompetenten Leuten gehen. Und dann habe ich immer gedacht, ich muss irgendwie das Schiff schaukeln, was natürlich totaler Blödsinn eigentlich ist, aber als Kind weiß man das ja erstmal nicht. Und und das hat mich dann ziemlich aufgerieben und fertig gemacht, immer wieder enttäuscht zu werden. Und dann irgendwann habe ich begriffen, dass das ja eigentlich alles gar nicht mein Problem ist und dass es auch nicht mein Problem ist, wenn sich die anderen nicht dran halten. Und jetzt ist es halt einfach so, wenn ich mich mit meiner Familie treffe, dann ist das so ein bisschen Abenteuer oder Risiko. Man weiß nie, was passiert. Und ich versuche, es einfach so zu nehmen, wie es kommt.
Finde ich jetzt klasse. Ja? Du lässt dich halt immer wieder aufs Abenteuer ein. Wird bei euch daheim ja auch so sein. Und wenn dann Familienfeste sind und solche Dinge, da wird es dann besonders abenteuerlich. Vor allem, wie man dann wen wohin setzt, damit es halbwegs friedlich über die Bühne geht. Ja, ist nicht so einfach. Und wenn ihr dann selber mal vielleicht einen Partner habt oder heiraten wollt, dann gibt es nochmal ein Jonglieren. Ja, am Tag der Hochzeitsfeier, wen setzt man wohin? Und wenn dann diese Eltern nicht mitspielen, wird es richtig heftig. Also gut. Und noch ein letztes, was für diese menschlichen Kompetenzen anlangt. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, auch wenn es einem am Anfang vielleicht schwerfällt, daran übt und übt und übt, immer wieder auch mit anderen Menschen gute Beziehungen aufzubauen. Dass man seinen Lebensmittelpunkt nicht mehr allein in dieser Familie hat, sondern dass man lernt, da gibt es einen Jugendkreis oder da gibt es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Freunde. Dass man auch bewusst Freizeit gestaltet, nochmal mit anderen Menschen, eben und jetzt im christlichen Bereich, mit neuen Geschwistern. Und dass man nicht nur allein von der Familie her lebt, in die man hineingeboren wurde, weil da haben die Eltern manches schwierig gemacht. Und das ist auch so eine Kompetenz, die man dann lernen kann. Und jetzt komme ich zum Schluss. Und da möchte ich nochmal anknüpfen an ein Bibelwort. Das kennt ihr vielleicht auch. Das steht in Römer 12, Vers 2. Und da heißt es, verändert euch wie? Wisst ihr, wie man sich verändern soll? Was meint der Paulus? Genau, verändert euch durch die Veränderung oder Erneuerung eures Sinnes. Und das ist für mich immer so eine ganz tolle Steilvorlage von dem Apostel Paulus, dass er sagt, da Veränderung ist wirklich möglich. Und wie? Indem ich bewusst lerne, von Jesus her zu denken. Dass ich die Dinge, die ich erlebe, von ihm her deute und bewerte und sage, was würde jetzt Jesus tun? Wie würde Jesus das jetzt sehen? Was würde Jesus dazu sagen? Neues Denken, sagt man manchmal so als Schlagwort. Nein, das ist nicht nur ein neues Denken, das ist eine ganz neue Art zu leben. Dass egal, was mir passiert, auch in solchen schwierigen Situationen, ich mir neue Gedanken suche, neue Bewertungen suche, dass ich es überlebe. Dass es für mich nicht so brutal schwierig ist oder dass es eben auch noch mal neue Betrachtungen, neue Wege gibt. Von Gott her denken. Habt ihr das auch gemacht, so neue Sätze? Und wenn es gerade mal wieder kritisch wird bei euch, was denkt ihr dann? So euer erster Satz, wenn es wieder heikel wird. Hast du einen?
Ich schreie einfach um Hilfe bei Gott. So, mir wird immer klarer, ich kann es nicht, dazu bin ich zu sehr Mensch, aber ich weiß ja, dass der Heilige Geist in mir steckt und dann sage ich einfach, Herr, du hast die Kraft zu vergeben oder du kannst mich trösten oder du kannst mir einen Weg zeigen oder was auch immer jetzt gerade akut ist, ich schaff's nicht und manchmal kriege ich nicht mal das raus, da schreie ich einfach nur, hilf mir, mach irgendwas. So, ja.
Hast du auch einen Satz oder einen Gedanke, der dir dann manchmal kommt? Dann mache ich dir den Vorschlag. Wenn es manchmal sich wieder zuspitzt, ja, daheim, dann hast du ja Gedanken, manchmal auch schwere Gedanken. Es können so Gedanken sein, warum ist das alles so? Oder hätte es nicht auch anders gehen können? Und wenn du dann gute Gesprächspartner hast, so Seelsorger oder Berater zum Beispiel, dann können die dir in einer ganz tollen Art und Weise helfen, neue Gedanken zu fassen. Also diese Sache, die gleiche Situation so zu bewerten, dass es mir leichter wird, es auch anders zu sehen. Das ist aber schwer. Das geht nicht auf einmal. Da muss man üben, üben, üben. Und man muss es vor allem auch realistisch tun. Unrealistisch hilft es gar nicht. Aber da gibt es wirklich Wege. Und wenn man dann das mal für sich entdeckt, wie man doch wieder einen Schritt weitergekommen ist, dann empfehle ich immer allen Betroffenen, diese kleinen Erfolge auch zu feiern. Richtig zu feiern. Ich habe wieder einen Schritt geschafft. Mit meinem Herrn, mit seinem Wort, mit Geschwistern und mit mir selber auch. Herr, hab du Dank, dass ich diesen Schritt gehen durfte. Und das finde ich großartig. Bitte.
Also, wo es sich dann zuspitzt, dann habe ich dann ganz tolle Gleichnis, wie die Apostel da mit Jesus, wo er eingeschlafen hat auf dem See Genezareth. Und die haben geschrien, Hilfe, Meister, siehst du nicht, dass wir sinken, dass wir untergehen? Also, so müssen wir uns den Meister ausliefern und so auf ihn anrufen. Sein Arm ist nicht zu kurz, um nicht zu helfen. Der macht, dass der Sturm sich legt. Danke.
Ja, danke. Auch nochmal für diesen wunderschönen Hinweis. Und genau darum geht es, dass wir dann am Ende bei allen Schwierigkeiten, die sind, doch vielleicht an den Punkt kommen, wo wir Gott loben, wo wir ihn preisen und ihm danken können, dass er uns trotz diesen schwierigen Wegen, die er uns da zugemutet hat, durchgekommen sind und dann unsere Frau, unseren Mann im Leben stellen können. Ich wünsche euch allen, die ihr betroffen seid, ich wünsche euch allen, die ihr solche kennt, die betroffen sind, dass wir mit dieser Zuversicht, mit diesem Mut den nächsten Schritt anpacken und dass ihr auch gute Impulse mitnehmt von diesem Pfingstjugendtreffen, von Gesprächen, die ihr schon geführt habt und dass ihr das wirklich wissen dürft, ihr seid nicht allein. Der Vater im Himmel ist da, er sehnt sich nach euch und dann schreien, um Hilfe beten, dass ihr die Spur haltet. Gibt es noch eine Frage eurerseits? Bitte. Gibt es Tipps, wie man auf Leute, also auf Menschen zugehen kann, vergeben kann? Und wie man selber hier Heilung erfahren kann. Ja, das gibt es. Weil Vergebung, das ist ja zunächst mal, ich entscheide mich und ich vergebe ihm, diesem Papa, dieser Mama oder wem auch immer. Aber jetzt weiß man, dass das einmal gesagt ist, aber gefühlsmäßig manchmal noch richtig nachhängt. Und da gibt es Tipps. Ja, Tipps. Bloß das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema. Da müssen wir ins Gespräch kommen, aber das könntest du jetzt auch solche anderen Fragen, Seelsorger fragen, weil diese Tipps, die stehen parat sozusagen. Ja, das kann man auch gut, in einem guten Sinne lernen und üben. Noch eins, bitte. Na, kommen Sie doch, sagen Sie es doch. Wenn schon, denn schon. Wer rumgackert, muss als Eule legen.
Also bin ich auch betroffen, bin geschieden, habe einen Sohn mit 20, eine Tochter mit 16, habe vor 3 Jahren wieder geheiratet, nach 10 Jahre allein leben und habe auch einen Stiefsohn, das ist auch nicht einfach, darum bin ich auch hier bei Ihnen. Ich kenne Sie von früher her und ich möchte auch sagen, euch als Man liebt seine Töchter und seine Söhne. Und das ist für die Eltern auch nicht einfach. Die Situation am Anfang ist besonders krass. Da ist man selber verletzt. Aber ich habe versucht, meinen Kindern so da zu sein, mich da sein, Urlaub fahren, da zu sein, auch jetzt. Und ich bin Gott dankbar, dass sie so einen guten Kontakt haben. Mein Sohn letztlich, der ist jetzt 20 geworden, Ausbildung fertig gegangen. Papa, ich will schon ein bisschen mehr machen mit dir. Da gehst du als Vater nach und sagst, danke. Das ist doch schön, wenn man, und das will ich halt versuchen. Es ist mein Sohn, es ist meine Tochter, es ist ein Teil von mir. Und das kann ich nicht verleugnen, das wird sein, bis ich die Augen zumache. Und das ist für mich wichtig, auch für euch. Und wenn ihr da, kann man vielleicht stellvertretend sagen, um Vergebung bitte, wenn eure Eltern versagt sind. Es ist nicht euer, sie sind auch kein euer Stand. Wir waren beide christlicher Ehe auseinandergegangen. Das ist wie ein ungeteiltes Herz. Und wenn man da gottet hat, wenn es wieder zusammenfliegt, und ich komme auch mit meiner Ex-Frau jetzt gut aus, wir schwätzen drüber, wir reden drüber, und da bin ich dankbar. Es war lange Zeit schwierig, aber es ist kein einfacher Weg, auch für die Eltern. Aber ihr Kinder, Maschine, eure Eltern, der Vater und Mutter, es wird immer bleiben und die lieben euch. Für die Situation können wir nichts. Das ist so gelaufen, das tut mir manchmal selber heute noch weh, nach über 10 Jahren. Man hat viel verloren, aber wenn ihr Gott nicht gehabt hättet, was ich auch noch sagen möchte, vielleicht mal ein Tipp für die Gemeinde, man kommt sich manchmal so einsam vor als Scheidungsmensch, sage ich jetzt mal so. Man hat so wenig Hilfe, man muss immer auswärts, anstatt die Eingemeinde, auch für Patchwork, ja, mal mitgeschafft, und ein Team für Menschenentscheidung und Trennungsphasen. Es gibt so viel Leid, und es ist für eure Eltern auch nicht einfach. Ich weiß, für euch ist es auch nicht einfach, aber der Vater und Mutter wird es immer bleiben, bis zum letzten Atemzug.
Danke für den Hinweis. Das wäre ein separates Thema, mit Eltern das zu machen. Ich mache immer einmal im Jahr in Liebenzell, da in dem Mohnbachtal, mache ich so ein Wochenende für getrennt lebende und geschiedene Menschen aus christlichen Gruppen und Kreisen und Gemeinschaften. Und das sind immer so 20, 25 Teilnehmer. Und da muss ich sagen, ja, ich habe dort noch niemanden erlebt, der es für seine Kinder nicht richtig machen will. Aber es sind dann manchmal diese vertrackten Lebenssituationen, die einem sehr viel Prügel in den Weg legen bei diesem Wunsch. Aber danke für dieses Zeugnis nochmal am Ende, auch von Ihrer Seite her. Man darf das nicht unterschlagen. Deshalb ist es gut, dass es nochmal vorkam. Danke. So, und damit gehen wir wieder zurück, oder wie machen wir es? Sonst schließe ich noch mit meinem Gebet ab. Wäre das okay? Herr Jesus Christus, du siehst uns und du siehst, was wir alles schon geweint, ausgehalten und gelitten haben, wenn es um Beziehungen geht. Herr, und du siehst auch die unter uns, die da besonders viel weinen und viel leiden, als Scheidungskinder, als Patchwork-Kinder, wo sie manchmal hin und her gerissen sind. Herr Jesus, aber du bietest auch wieder etwas, weil du eben unser Herr und Gott bist, was nur du geben kannst. Und dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und danke, Herr, dass dein Licht auch dahin scheint, wo selbst die Sonne nicht hinkommt. Und dann machst du es da dort hell. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du viele Kinder hast und dass du uns einlädst, mit dir diese neue Heimat zu sehen, zu finden und dann unseren Weg durch dieses Leben zu gehen. Halte deine Hand über uns, alle, die wir hier sind, jetzt auch noch über die Abschlussveranstaltung drüben. Danke, Herr. Wir freuen uns für diese geschenkte Zeit. Amen.